Ja, schönen guten Abend, herzlich willkommen hier an diesem wunderbaren, fast verregneten Abend. Haben es einige hierher geschafft, das ist großartig. Das Thema heute ist: der Jugendstrafvollzug zu weich? Ist er zu hart? Werden Jugendliche im Gefängnis krimineller? Ja oder nein? Kurz zum Ablauf, bevor wir starten, machen ungefähr 40, 45 Minuten die Diskussion, stellen uns dieser Frage. Und dann würden wir einfach die Diskussion für Sie und euch hier im Raum eröffnen. Es können Fragen gestellt werden. Wir steigen auch gleich ein mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Zunächst, mein Name ist Ronny Ritze. Ich stelle mich mal zuerst vor. Ich bin Schreibtrainer im Jugendgefängnis. Ich bin also derjenige, der mit diesen Jugendlichen arbeitet, um Texte da irgendwie rauszuholen, rauszukitzeln. Das gelang jetzt dreimal in der Jugendstrafanstalt Arnstadt mit drei verschiedenen Gruppen. Und daraus gibt es eine Publikation und eben dieses Radio-Feature. Aber das ist nicht wichtig. Viel wichtiger hier ist ganz links heute Abend zu uns gereist Thomas Galli. Thomas Galli kommt jetzt aus Sachsen, war 13 Jahre als Gefängnisdirektor beschäftigt, unter anderem in Bayern, dann in Sachsen, und hat ein Buch geschrieben, Die Schwere der Schuld. Man sagte dann so, wenn man jetzt mit Thomas Galli ein Gespräch hat, er kommt eigentlich gerade aus Frankfurt heute Abend, muss dann weiter zur nächsten Buchvorstellung, Buchlesung, sitzt in irgendwelchen Talkshows mit diesem kontroversen, in Anführungszeichen, Büchlein, dann kann das natürlich auch gefährlich werden, denn er würde behaupten, Gefängnisse sollen abgeschafft werden. Ich solle da vorsichtig sein, ob ich Thomas Galli einlade hierher. Das kratzt ja auch an irgendwelchen Jobs. Also ich kenne Thomas Galli schon länger übrigens. Wir haben also uns schon mal eher kennengelernt und haben darüber gesprochen. Und es war also jetzt nicht so was Besonderes, dass wir gesagt haben, wir beackern das Thema heute Abend hier. Aufgrund dieses Buches, Die Schwere der Schuld, ist er eben in die Schlagzeilen geraten. In dem Buch steht mit keiner Silbe, dass er jetzt fordert, die Gefängnisse müssen abgeschafft werden in Deutschland. Er berichtet über Gefängnispsychologen, die dann selber irgendwann Probleme kriegen, über die Russenmafia. Er berichtet über Behandlungskonzepte, Sinn und Unsinn von Behandlungsplänen. Aber er sagt, wir müssen das System Gefängnis überdenken und nicht unbedingt Gefängnisse abschaffen. Der zweite in der Runde, ich mache mal hier gleich hier vorne weiter, der Herr Minister Dieter Lauinger. Dieter Lauinger ist Thüringens Justizminister. Man sagt das nicht so, man sagt Thüringer Minister für Migration, Justiz und Verbraucherschutz. Richtig. Das war richtig, ja. Herr Lauinger hat 1993 sein zweites Staatsexamen gemacht, kam danach nach Thüringen, zunächst in Gotha, am Amtsgericht Gotha, da erkennt der eine oder andere ihn vielleicht, ab 96 am Landgericht in Erfurt. Seit 2004 ist er für Bündnis 90 die Grünen unterwegs und war unter anderem von 2009 bis 2015 Landessprecher der Grünen. Und was macht Herr Lauinger im Strafvollzug? Zum Beispiel vor zwei oder drei Monaten, ist das jetzt schon her, hat er die besagte Schreibwerkstatt in der Jugendstrafanstalt Arnstadt besucht und hat sich dort mit den Jugendlichen ausgetauscht und auch dort unterhalten. Und das sah so aus. Und das Spannende an der Sache war unter anderem, dass wir jetzt gedacht haben, hey, wenn jetzt ein Politiker kommt oder es kommt jetzt der Minister und die reagieren dann vielleicht ein bisschen abweisend und hinterher, wenn er dann weg ist, oh Gott, was hat er da geredet? Aber er weiß es noch gar nicht, erfährt es jetzt von mir. Nachdem er den Raum verlassen hatte und er wurde eben von den Beamten dort wieder nach draußen geschafft, war ich also mit den Jugendlichen allein. Und es passierte Folgendes. Wir haben sich jedes Wort gemerkt, was er gesagt hat und haben gesagt, ja, der Typ war eigentlich ganz cool. Also das haben die ernst gemeint. Das sind also eigentlich Jungs, mit denen man nicht so spaßen kann. Und Herr Minister Lauinger kam bei Ihnen ziemlich gut an. Ja, das ist also auch was ich ihm vor allem hoch anrechne. Die zweite, wir haben die erste Frau in der Runde, die erste Frau, Frau Hecke-Schwarz, Das ist Frau Schwarz bei der Arbeit, ist Jugendrichterin. Auch sie kennt man. Sie sagt von sich selbst, sie sei eine ziemlich harte Richterin. Und auch die Jugendlichen behaupten, ja, wenn sie jetzt an Frau Schwarz geraten, das könnte ziemlich böse ausgehen. Ne? Also keiner möchte an Frau Schwarz geraten. Frau Schwarz aber selbst sagt, Sie werden das heute Abend auch noch mal hören in dem Radiobeitrag, da ist sie auch zu hören. Sie erwartet nichts von den Jugendlichen, was sie nicht auch selbst leisten könnte. Eigentlich wollte sie mal Rechtsanwältin werden. Seit 1989 ist sie Richterin, Jugendrichterin, seit 1997, obschon sie auch noch andere Rechtsgebiete bearbeitet, ist sie dann auch noch Jugendvorsitzende eines Jugendschöffengerichtes und macht das mit ganz, ganz, ganz viel Herzblut. Als nächstes, nicht zuletzt in der Runde, Uwe Strewe. Von Uwe Strewe habe ich leider kein Bild bei der Arbeit. Das liegt aber einfach daran, dass Herr Strewe 4/5 seiner Arbeitszeit zwischen Aktenbergen und vor einem Monitor verbringt, was jetzt nicht so besonders spannend ist, das zu fotografieren. Uwe Strewe ist Staatsanwalt in der Staatsanwaltschaft Erfurt. Er hat Jugendstrafrecht gemacht, war von 2000 bis 2010 Leiter eines direkten Dezernates für Jugendstrafrecht, bearbeitet aber jetzt auch noch einen Teildezernat Waffen- und Sprengstoffdelikte, was so ein bisschen sich da auch überschneidet, weil natürlich auch jugendliche Delinquenten da dieses Gebiet auch berühren. Ihm gefällt, sagt er, die Gestaltungsmöglichkeit, die ein Staatsanwalt hat. Das lassen wir einfach mal so stehen. Wir steigen gleich in die Diskussion ein. Kurz zuvor aber noch mal, falls Sie Handys dabei haben, dann schauen Sie doch jetzt einfach noch mal kurz drauf, schauen, ob irgendwelche Nachrichten da sind und dann bitte auf lautlos stellen oder am besten ganz ausschalten. Und damit auch gleich zur ersten Frage, Handys im Gefängnis, ja oder nein? Nur mal als Randfrage zum Einstieg, mal schauen, ob die Mikrofone funktionieren. Herr Lauinger, Handys im Jugendstrafvollzug erlauben, ja oder nein?
Ich will jetzt nicht sofort nur mit ja oder nein anfangen, sondern damit, dass ich sage, Strafvollzug ist immer ein Kompromiss zwischen dem Sicherheitsinteresse auf der einen und dem Informationsinteresse und dem Kommunikationsinteresse auf der anderen Seite. Wir haben lang zum Beispiel darüber diskutiert, welche Außenkommunikationsmöglichkeiten soll es geben, über Internet, über Telefonie. Da war ich am Anfang, gebe ich auch zu, eher ein bisschen skeptisch, habe mich dann auch von vielen Gesprächen eher überzeugen lassen, dass es gute Sachen sind. Eine allgemeine Handyfreigabe würde bei mir immer noch auf zu viel Skepsis stoßen. Das sage ich aus zwei Gründen, weil ich einfach glaube, es gibt ein berechtigtes Interesse, dass Kommunikation, wenn man in einer Haftanstalt ist, nicht völlig frei nach draußen gehen kann. Das wäre mir aus meiner Sicht zu undifferenziert, zu pauschal, weil ich einfach glaube, es gibt Dinge, die muss man verhindern. Und dazu gehört eine völlig freie, unkontrollierte Kommunikation nach draußen und von draußen auch nach drinnen. Deswegen, ich bin sehr bereit, über alles Mögliche zu reden und ich bin kein Freund von, die Kommunikation wird komplett gekappt und darf überhaupt nicht stattfinden, aber keine freien Handys.
In Ordnung. Herr Galli, welche Erfahrungen haben Sie in den, also es waren jetzt 4 Gefängnisse, in denen Sie zuvor waren. Mhm. Wie ist das? Wie viele Handys werden gefunden? Wie viele reingeschmuggelt ungefähr? Gibt es irgendwas pauschal, was man sagen kann?
Also genaue Zahlen sind natürlich schwierig, zumal man nicht alle Handys natürlich findet, die reingeschmuggelt werden. Also man kann es nur schätzen, wie viele immer wieder im Umlauf sind. Aber es sind natürlich jede Menge und faktisch würde ich mich schon so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, dass jeder Gefangene, der an ein Handy kommen will, der kommt auch an ein Handy in der Haft. Ich kann aber Herrn Minister sehr gut verstehen, und das ist halt wirklich ein Dilemma, weil natürlich wird auch viel Unfug getrieben mit unüberwachtem Verkehr dann mit der Außenwelt. Das ist klar, ob jetzt dann Drogengeschäfte eingefädelt werden oder jemand bedroht wird oder was weiß ich was, oder dann haben sie ein Smartphone und dann sind irgendwelche kinderpornografischen Bilder drauf oder so. Das können Sie nie ganz ausschließen, aber das wird so sein, dass das beim einen oder anderen dann der Fall ist. Und dann kommt man natürlich in die Schusslinie und dann auch über die Medien und die Öffentlichkeit. Und dann heißt ja, wie kann denn das sein im Gefängnis und so weiter. Und das ist eben so ein Dilemma, vor dem die Verantwortlichen, letztlich die politisch Verantwortlichen stehen, und das ein äußerst schwieriges Dilemma ist, weil auf der einen Seite gehört es natürlich erst zum menschenwürdigen Strafvollzug, und auch wenn man den Gedanken der Resozialisierung eben ernst nimmt, muss man auch Möglichkeiten letztlich auch für Internet und so weiter schaffen und schauen, wie kann man das ermöglichen. Aber man hat eben diese Missbrauchsgeschichten, die einen dann, wenn was passiert, und es passiert dann immer was, in die Bredouille bringen.
Also es gibt ja jetzt den Ansatz zu überlegen, zumindest bei uns, wie weit ist das gediehen, ich bin mir leider nicht im Bilde, sogar mal Internet freizuschalten, soweit wie das geht, also dass bestimmte Seiten besucht werden können. Das sind also, Herr Lauinger, wissen Sie, was aktuell ist?
Also wir haben ja so ein System, das kennen Sie ja wahrscheinlich von Arnstadt auch. Oder waren Sie?
Also soweit bin ich nicht in die Zelle vorgedrungen.
Ah, okay. Also es gibt so ein Zellenkommunikationsangebot, zumindest in den moderneren Haftanstalten in Thüringen. Das beinhaltet die Möglichkeit eben über das ist im Haftraum ein Bildschirm und auch eine Tastatur. Über diesen Bildschirm und die Tastatur und das dazugehörige Telefon können Sie, wie gesagt, telefonieren. Sie können auch bestimmte, tatsächlich eben halt nur bestimmte Internetseiten aufrufen, und das, was Sie gesagt haben, na klar ist es wichtig für den Gedanken der Resozialisierung zu sagen, man kann Leute nicht von moderner Kommunikation fernhalten. Wenn man die über Jahre davon fernhält, sie kommen raus und müssen sich irgendwo vorstellen und haben null Ahnung, wie ein Computer funktioniert oder wie Internet funktioniert oder wie irgendwelche Textverarbeitung funktioniert, dann sind sie doch in ganz vielen Stellen schon wieder aussortiert, bevor es losgeht. Deswegen, man muss diesen Spagat schaffen zwischen an diesen modernen Medien teilhaben, so damit man umgehen kann, aber auch das Sicherheitsinteresse der Anstalt in Rechnung tragen. Das funktioniert nur, wie gesagt, wenn man da einen Mittelweg schafft. Und wir können uns auch unterhalten über die Art der freigeschalteten Seiten. Das sind jetzt für viele wahrscheinlich nicht die super attraktiven Seiten, die da freigeschaltet sind, um es mal vorsichtig zu sagen.
Arbeitgeber,
Wohnungen. Solche Sachen, die würden wahrscheinlich woanders surfen und nicht auf den Seiten. Deswegen, man kann da auch Schritt für Schritt nachdenken, aber man muss diesen Mittelweg schaffen.
Wenn jetzt im Gefängnis ein Handy gefunden wird oder Sticks, also Datensticks dergleichen sind ja auch ganz groß gehandelt, dann gibt es also nicht nur eine Rüge, das ist also tatsächlich auch strafbar. Frau Schwarz, wie sehen Sie das? Ein Jugendlicher, der plötzlich im Gefängnis auftaucht mit Handys, mit...
Ehrlich gesagt, damit werde ich nicht befasst werden. Denn das sind Sachen, die dann erstmal der JVA-Leitung obliegen. Die haben gewisse Reaktionsmechanismen und Möglichkeiten nach dem Gesetz. Da komme ich überhaupt nicht ins Spiel. Also mir würde jetzt auch kein Straftatbestand einfallen, unter den das fällt. Deshalb würde ich mich aus dieser Frage zurückziehen und sagen, damit werde ich überhaupt nicht beschäftigt werden.
Ja. Allerdings bei Drogendelikten, da kommt also... kommen wir schon in den nächsten großen Raum. Ein Gefängnis ist also jetzt kein hermetisch abgeschlossener Raum, sondern es wird immer wieder versucht, Drogen reinzuschmuggeln, werden auch immer wieder Drogen konsumiert. Ne? Also das ist mitunter auch so, dass die Droge, schreibt Herr Galli, weiß ich aus seinem Buch, wesentlich teurer ist im Gefängnis als draußen. Ne? Herr Strebe, vielleicht mal, wenn Sie... konkrete Sache, also Drogen im Gefängnis, muss man da noch härter draufhauen als draußen, wenn die Droge auch so teuer ist?
Das Gefängnis ist ja letztendlich kein lebensfremder Raum, es ist auch kein luftleerer Raum, sondern es ist ja irgendwo in die Gesellschaft integriert, ein Spiegelbild der Gesellschaft. Die Menschen, die da inhaftiert sind, weil sie gegen Gesetze massiv verstoßen haben, kommen aus einer drogenaffinen Gesellschaft und haben dort nochmal ganz andere Druckverhältnisse zu überstehen. Gefangenenhierarchie und Co. spielt ja dann auch noch eine Rolle, wo sie sich dort einsortieren. Und dann gibt es natürlich auch dort das Bedürfnis, sich dieser harten oder neuen Wirklichkeit irgendwo zu entziehen, in eine Scheinwelt zu gehen. Und die Fragestellung ist dann, wie gehe ich in die Scheinwelt? Schotte ich mich ab einerseits oder andererseits versuche ich dann tatsächlich, mich mit Suchtmitteln, die ich meistens schon in der persönlichen Lebenslauferfahrung auch schon vorher mal ausprobiert habe, dann wieder zurück in solche Welten zu bewegen. Und ich kenne das schon aus den 90er Jahren noch, dass da regelrecht in verborgenen Ecken Alkohol produziert wurde, dass da was angesetzt wurde, dass man dann versucht hat, also wahrscheinlich ekelhaft schmeckendes, aber trotzdem irgendwo im Kopf drehendes und wirkendes Zeug zu brauen und mit den neuen Drogen und den Kleinstmengen, die da eigentlich ja schon ausreichen, um einen Rausch zu erreichen, gibt es ja nur vielfältige Schmuggelmöglichkeiten, ob das nun Körperöffnungen von Besuchern sind, wo es reingeschmuggelt wird, oder ob es ein über die Mauer werfen ist, wo es dann im Hofgang schnell aufgelesen wird. Das sind ja jetzt auch keine Riesenpakete, die da irgendwo per DHL oder Hubschrauber zugestellt werden, sondern die Mengen, die da reinkommen, kommen in Kleinstmengen rüber, und dass die dann mindestens mal anderthalb bis zwei oder dreimal so teuer sind wie draußen, das hängt natürlich auch mit den Kontrollen und mit dem Mangel zusammen. Ja, der Mangel bestimmt am Ende den Preis. Wir werden Drogen nicht aus dem Gefängnis verbannen können. Und dann gibt es zwei Optionen, auch da wieder für die JVA. Die eine ist das Disziplinarrecht und zu sagen, also wir machen hier von unserem Disziplinarrecht Gebrauch. Die andere ist das Thema, dass Strafanzeigen erstattet werden. Und wir sind als Staatsanwaltschaft seit Jahren auf dem Weg zu sagen, also Straftaten im Gefängnis ist eigentlich ein No-Go, selbst wenn jemand 5, 6, 7 oder 8 Jahre lang Freiheitsstrafe verbüßen muss und noch nicht klar ist, ob er irgendwo eine Chance auf Bewährungsaussetzung hat, sollen Straftaten, die im Strafvollzug von ihm dann begangen werden, nicht nach Ermessens- und Opportunitätsvorschriften aus der StPO einfach eingestellt werden. Schwierig wird es nur im Gerichtssaal später, wenn gerade Opfer auch von körperlichen Übergriffen oder wenn auch Mittäter im Bereich des Drogenmissbrauchs dann in den Zeugenstand gerufen werden, und die haben alle immer ein komplett gelöschtes Gedächtnis. Also da kommt als Zeugenaussage regelmäßig gar nichts.
Ja, und warum, da kann man, warum ist das so? Vielleicht mal an Herrn Galli in seiner Form, warum ist das so? Warum sagt man dann nicht aus gegen den...
Ja, also das, man gilt dann als Zinker oder jemand, der gegen Mitgefangene ausgesagt hat, und das ist kann höchst problematisch eben werden, selbst wenn man sozusagen derjenige ist, der Recht hat und der andere hat ja Unrecht und so, aber trotzdem ist das so eine Art ungeschriebene Regel, dass man nicht gegen Mitgefangene aussagt und damit sozusagen mit dem Staat gemeinsame Sache macht. Und das macht es dann oft schwierig, solche Dinge dann aufzuklären.
Können Sie das denn verstehen, dass es also, dass so eine Subkultur entsteht im Gefängnis und dass sie dann auch zusammenhalten? Dass also, dass sie sagen, ihr seid alle böse auf der einen Seite, das ist der Staat, der hat Schuld und ich bin hier nicht schuld, und dann finden die sich zusammen. Kann man das nachvollziehen?
Das kann man nachvollziehen, und das ist so ein Stück weit auch einer der Punkte, warum ich sozusagen sage, dass wir verstärkt einfach darüber anfangen, so das Gefängnis als Institution zu hinterfragen oder die Freiheitsstrafe als Form von Strafe zu hinterfragen, weil dieser Prozess sozusagen, dass ja sehr viele Gefangene, manchmal Hunderte, je nach Größe der Anstalt, auf engstem Raum für Monate, Jahre oder noch länger zusammen letztlich leben und ihr Leben gestalten. Und da kann man als Gefängnisverwaltung sozusagen, kann man so viel intervenieren, wie man will. Es ist trotzdem so, dass die Gefangenen natürlich die meiste Zeit untereinander und miteinander verbringen. Und dann ist es ein ganz normaler menschlicher Prozess, denke ich, dass man dann sich mit denjenigen verbrüdert, mit denen man eben die meiste Zeit verbringt, und dass man dann letztlich auch eine Art eigene Kultur annimmt. Wir nennen das eben dann Subkultur, und haben ein Stück weit andere Normen, andere Werte, als die wir haben wollen als Staat. aber die bilden sich dann dort. Und man versucht dann, so ist meine Erfahrung eher, die Gefangenen versuchen, sich mit ihren Mitgefangenen nicht zu verscherzen. Und das ist ihnen wichtiger, als jetzt bei uns gut dazustehen oder da irgendwie Pluspunkte zu sammeln. Also das ist schon so ein sozusagen Effekt, der aber ganz normal ist aus meiner Sicht. Und den kann wahrscheinlich jeder auch irgendwo ein Stück weit bei sich selber nachvollziehen. Irgendwann fängt man auch ein Stück weit an, sich so zu verhalten, wie die Menschen, die sich um einen rum verhalten. Man übernimmt vielleicht Überzeugungen, Meinungen, Ansichten, Werte, Normen und so weiter. Und der findet natürlich im Gefängnis, in dieser ja letztlich totalen Institution, besonders stark statt, sozusagen dieser Effekt. Und das führt ja auch irgendwo dazu, sagt man immer, es ist natürlich übertrieben oder überspitzt formuliert, so die Gefängnisse als Hochschule des Verbrechens oder so. Mhm. Aber ein Stück Wahrheit ist eben da schon dran. Also es bildet sich eine Subkultur und die kann man auch nur sehr, sehr schwer durchbrechen, diese Subkultur.
Ja, und da sind wir beim Kernpunkt, wenn Jugendliche im Gefängnis waren und sie dann wieder rauskommen und sie begehen wieder eine Straftat, also der sogenannte Rückfall. Wie können wir denen entgegenwirken? Ich habe mal ganz kurz im Hintergrund, das sehen Sie jetzt vielleicht nicht, ein paar Daten zur Jugendstrafanstalt Arnstadt angeworfen. Die Jugendstrafanstalt Arnstadt gibt es also jetzt seit Juli 2014, da wurde das eröffnet. 2009 hat man mit dem Bau begonnen, das ist so ein riesiger Koloss vor den Toren Arnstadt. Da ist es also so, dass wir jetzt 280 Haftplätze haben, vorwiegend Einzelhafträume. Das heißt also, man hat das gemacht, um Suiziden und Übergriffen sozusagen vorzubeugen. Hat man das hochmodern gebaut mit Fernseher und Kühlschrank. Und auf dem Gelände selbst gibt es Werkstätten, eine Schule, Schulgebäude, wie gesagt. Es gibt eine Kapelle, es gibt eine Fahrradwerkstatt, eine Lehrküche, alles Mögliche. Das Ganze hat also 73 Millionen Euro gekostet, so viel ich aus dem Internet jetzt ziehen konnte von Wikipedia. Bringt 161 Menschen Arbeit und momentan weiß ich gar nicht, wie viele inhaftiert sind. Der letzte Stand war wohl 160. Aber da jetzt mal ganz kurz gleich zu den Zahlen. Wie lange ist eigentlich ein Strafgefangener in Thüringen im Gefängnis? Das würde ich vielleicht Herrn Lauinger mal kurz, ob er das vielleicht weiß. Was kostet das? Was kostet ein jugendlicher Strafgefangener, was kostet das? Die Unterbringung vielleicht am Tag wäre vielleicht mal ganz gut zu wissen. Und gibt es was zur Rückfall? Haben wir schon was zur Rückfallquote? Interessant ist es also, die Strafanstalt entlässt jetzt die ersten Jugendlichen, die also in diesem neuen Konzept gelebt haben. Wie sieht es aus? Also gibt es schon irgendwelche Erhebungen?
Sage ich Ihnen gleich was? Ja. Zwei Bemerkungen vielleicht noch zu Drogen, die mir wichtig waren.
Ja.
Ich war ja jetzt so in den ersten anderthalb Jahren in allen Thüringer Haftanstalten, habe mit allen geredet, mit Sozialarbeitern, mit Mitarbeitern, mit Häftlingen und bekomme eigentlich immer wieder eins zurückgespiegelt, nämlich die Tatsache, dass die Drogenabhängigkeit über die Jahre immer mehr zugenommen hat. Die sogenannten komplexen Problemlagen der Gefangenen, wie es immer so schön heißt. Also sie sind nicht nur kriminell geworden und deshalb in der Haftanstalt, sondern ganz oft eben auch noch mit hohen Schulden, mit einer ganz hohen Prozentanteil von Suchterkrankungen, gleich welcher Art, sodass mir inzwischen sehr viele Sozialarbeiter oder Mitarbeiter in Haftanstalten sagen, da kommen Menschen an, das dauert eine ganze Weile, bis die überhaupt irgendwie nur einen Hauch sozialisiert sind, weil es ganz, ganz viele Schwierigkeiten gibt aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Ich würde Strebe recht geben, natürlich werden wir es nicht hundertprozentig schaffen, Drogen aus Haftanstalten rauszukriegen, aber es muss zumindest das Ziel sein, das zu minimieren, weil für mich ist es dann auch immer der Versuch zumindest, ich bin da nicht naiv und glaube, das wird in jedem Fall klappen, dass auch so eine Haftzeit möglicherweise zum Drogenentzug führen sollte oder kann, weil gerade dieser rasante Anstieg von Crystal-Abhängigkeit hier in Thüringen macht die Leute wirklich kaputt. Und von daher ist es zumindest mein Ansatz, zu versuchen, in so einer Haftzeit vielleicht auch Grundlagen dafür zu legen, von diesen Drogen wegzukommen. Deswegen werden wir das mit großem Aufwand versuchen. Wir haben das auch in diesen modernen Haftanstalten, sind zum Beispiel Überwürfe viel, viel schwieriger als in so alten Gebäuden. Also in Arnstadt ist auch das Vorfeld überwacht oder in Tonna. Da haben sie fast keine Überwürfe. Ganz anders als in anderen Haftanstalten. Aber das jetzt nur noch mal kurz zurück zu den Drogen, zu Ihrer eigentlichen Frage. Ja, die Rückfallquote ist ein ganz drastisches Problem. Die liegt in Thüringen bei 73%. Das heißt, 3/4 der Jugendlichen, die wir in Thüringen entlassen, werden noch mal wieder rückfällig. Das ist jetzt auch nicht so, dass Thüringen da eine besondere Spitzenposition hat. Das ist der Durchschnittswert aller Bundesländer. Das heißt natürlich ein Wert, mit dem man nicht zufrieden sein kann. Wenn man hört, dass 3/4 der Jugendlichen zum Schluss doch wieder straffällig werden, dann bedeutet das, dass man eigentlich das Ziel von Strafvollzug zu resozialisieren nicht erreicht hat. Das muss man so klar und deutlich sagen. Deswegen müssen wir uns auch noch viel mehr Gedanken darüber machen, wie erreichen wir das vielleicht besser, als es in der derzeitigen Situation ist. Eine zweite statistische Frage, nach der Sie mich gefragt haben, die Strafdauer von Jugendlichen, die schwankt in Thüringen, wir haben uns das extra rausgesucht, zwischen 2010 und 2015, zwischen, was war der niedrigste Wert, 469 Tagen und 625. Also die Haftstrafen zwischen 1 und 2 Jahren sind schon so die ganz große Masse im Schnitt. Natürlich gibt es auch welche, die sind deutlich darüber, gibt auch kürzere, aber das ist so, also Sie haben schon in der Jugendstrafanstalt jetzt nicht sehr viele, die sie über, oder ich kenne die Zahlen nicht, aber ein ganz großer Teil, die genaue Aufteilung, aber ein ganz großer Teil ist nicht über viele Jahre da, sondern eher in so etwas überschaubaren Zeiträumen.
Da gibt es ja vielleicht an Frau Schwarz mal kurz die Frage, es gibt ja diese Zweidrittel-Lösung, ne, dass man also 2/3 verbüßt und dann das letzte Drittel eventuell einspart, ne? Also wenn Sie jetzt
wegen guter Führung, wie es immer landläufig heißt, ja.
Wegen guter Führung, ne? Beziehen Sie das bei der Urteilsverkündung eigentlich schon ein? Sagen Sie sich, okay, wir drücken jetzt mal drauf.
Aber also ich bin ganz ehrlich, es gibt manche Verfahren, wo ich so für mich denke, wenn ich dann mitbekomme, dass nach 2/3 oder manchmal auch schon eher, im Jugendrecht gilt das ja nicht mit den 2/3 so, Pi mal Daumen, ob mein Urteil eigentlich schon in der Tinte trocken ist und was werde ich von dem jungen Mann, der jungen Frau vielleicht erwarten. Aber prinzipiell solche Erwägungen stellen wir nicht an, dass wir jetzt schon sagen, also da müssen wir gleich berücksichtigen, der wird ja nach 2/3 vielleicht entlassen oder vielleicht sogar schon eher nach der Hälfte oder wie auch immer, also so weit geht das nicht. Aber man beschäftigt sich schon, weil diese Entscheidung treffe ja nicht ich, schon eher zu entlassen, das macht ja im Moment dann das Amtsgericht in Arnstadt und die machen das auch wirklich sehr gut, also da muss man die Richter dort auch wirklich loben, die geben sich sehr viel Mühe damit. Aber das für uns ist ja dann das Problem, dass ich gerade die jungen, in dem Fall sind es ja auch die männlichen Strafgefangenen, natürlich auch schon über eine gewisse Zeit begleitet habe. Man kommt ja nicht von heute auf morgen gleich in den Strafvollzug und schon gar nicht als Jugendlicher oder als Heranwachsender. Und man kennt da schon die Vita. Und natürlich bei manchen habe ich Bauchgrimm. Also ich habe dieser Tage wieder jemanden gehört, der wird jetzt entlassen. Da habe ich großes Bauchgrimm. Aber auf der anderen Seite sage ich mir, die sollen auch ihre Chance bekommen. Die Frage wird sein, was machen sie draus? Und das wird die spannende Frage immer sein.
Wie viel, jetzt habe ich die Frage wahrscheinlich nach hinten geschoben, wie viel, was kostet eigentlich ein Strafgefangener in Thüringen ungefähr? Oder Herr Galli, was ist es in Sachsen ungefähr, was kostet Verköstigung,
so. Personalrechnung, alles mit rein, ist ungefähr ähnlich wie Therapie.
Ja, also Herr Strebe sagte, das waren auch so, ich habe mir das nicht extra geben lassen, aber das war auch so die Größenordnung, die ich im Gefühl habe, zwischen 4.000 und 4.500 im Monat, wenn Sie alles reinrechnen, was damit verbunden ist.
Ja, das ist ein schönes Häuschen, ne? Also wenn man das mal so Herr Galli, da sind wir an Ihren Ansatz. Macht das Sinn, bei einem Jugendlichen, der in Erfurt 72 mal beim Schwarzfahren erwischt wurde mit der Straßenbahn? 4.500 €?
Ja, das ist eben die große Frage. Also ich denke, man muss sich zunächst ganz klar machen, dass es in vielen Fällen, und das werden Sie bestätigen können, dass man einfach an seine Grenzen kommt und sich denkt, was soll ich jetzt mit dem noch machen? 1.000 Mal macht er wieder das und alles, was man macht, fruchtet nichts sozusagen. Also es gibt auch keine Patentlösung und keine Musterlösung. Und es wäre vollkommen unseriös zu sagen, wir machen so und so und dann haben wir eine befriedigende Lösung sozusagen in jedem Einzelfall. Also mein Ansatzpunkt ist eben eher tatsächlich der, dass wir den Freiheitsentzug als Form von Strafe hinterfragen. Freiheitsentzug kann ja Sinn machen in bestimmten Fällen zur Sicherung, möglicherweise auch in bestimmten Fällen zur Resozialisierung, aber das müsste man eben wirklich mal sich genauer anschauen sozusagen und dann schauen, wie lang und in welchem Umfang muss ich jemand die Freiheit entziehen, um ihn möglichst resozialisieren zu können sozusagen. Also wenn die Grundlagen des Freiheitsentzuges wären völlig andere, als es jetzt sind. Und jetzt ist es ja so, klar, die Gestaltung des Freiheitsentzugs selber, die ist sehr, sehr resozialisierungsorientiert, Gott sei Dank. Schlimmer wäre es, wenn es auch noch da Repression und so weiter ginge, aber das ist überall so in Thüringen und in anderen Bundesländern, dass da ganz, ganz im Schwerpunkt die Resozialisierung steht. Nur die Tatsache, ob jemand überhaupt eingesperrt wird und wie lange eingesperrt wird, das ist nicht eine Frage der Resozialisierung, sondern das ist die Frage der Schuld. Wie viel Unrecht hat er begangen und da muss er so und so lange in Haft. Und das führt aus meiner Sicht eben dazu, dass die Resozialisierungsergebnisse sozusagen, was man von den Studien weiß und wie Sie gesagt haben, das ist überall ja letztlich gleich in dieser Größenordnung, dass man da jedenfalls nicht von einem Erfolgsmodell in puncto Resozialisierung sprechen kann. Also, und ich denke auch, klar, es gibt immer Möglichkeiten, auch den Vollzug selber noch sinnvoller zu gestalten und überall ist ja das Problem mit zu wenig Personal und diesen Dingen. Aber man kommt da irgendwann an seine Grenzen und ich sage eben, wir müssen die, oder jedenfalls anfangen, verstärkt darüber nachzudenken, einfach die Grundlagen des Freiheitsentzuges zu überdenken. Ja.
Ich wollte noch das ergänzen, was Sie sagen, vielleicht, wenn ich darf. Klar, die Zahlen von 3/4 Rückfallquote ist keine Erfolgsgeschichte von Resozialisierung, das ist klar. Ich glaube aber, Resozialisierung wird uns auch nur gelingen, wenn die Leute nach ihrer Entlassung eine Perspektive für ihr Leben haben. Das ist für mich fast das Entscheidende. Wenn ich rauskomme und habe zwar alles Mögliche gelernt, wie ich mit Konflikten umgehen sollte im Idealfall oder wie ich mich verhalten sollte, habe aber keine Perspektive für mein Leben, dann ist es, glaube ich, oftmals eine vorprogrammierte Sache, wann das Ganze wieder kippt. Ich erinnere mich gut, ich war ja selber Richter viele Jahre. Ich habe übrigens auch mal 2/3 Entlassungen gemacht über einige Jahre. Da kriegen Sie natürlich immer, wenn Sie dorthin kommen als Richter, gesagt, also jetzt, definitiv jetzt ist man der bessere Mensch. Und also jetzt hätte man sich alles, was bisher schiefgelaufen ist, so zu Herzen genommen. Weil na klar, wenn ich weiß, heute kommt der Richter, der über meine 2/3-Sache entscheidet, ist natürlich der Versuch, sich so zu präsentieren, als geläutert und überhaupt, das ist ja völlig klar, aber das nur so als Einschwenk. Relativ prägend für mich war so eine Erfahrung, dass ich als Richter mal die Jugendhaftanstalt in Berlin besucht habe. Und dort war ein Gefängnisdirektor, der das seit 20 oder 25 Jahren gemacht hat. Einer der wenigen, der noch nicht Jurist, sondern Sozialpädagoge war von seiner Ausbildung. Und nach dem Gespräch bei dem, das habe ich nie vergessen, und hat er mir gesagt, mein Problem hier ist, dass meine Jungs, wie er sagte, alle praktisch ohne Schulbildung hier sind. Also wer hier ist in Berlin, in dieser Haftanstalt, also ein Hauptschulabschluss ist schon wie draußen in dem Freien eine Professur. Also die totale Seltenheit. Und mein Problem ist jetzt, wenn ich die hier einigermaßen versuche, in die Spur zu bringen und die verlassen diese Haftanstalt wieder, sind sie aufgrund ihrer fehlenden Bildung, ihrer fehlenden Schulabschlüsse, aber eigentlich auf dem Arbeitsmarkt, so wie er sich damals dargestellt hat, nicht vermittelbar. Die nimmt keiner. Und das führt genau in diese totale Perspektivlosigkeit von wieder ohne Chance. Deswegen, ich glaube, wir müssen vielleicht noch viel, viel mehr uns Gedanken darüber machen, wie wir diese Resozialisierung so gestalten, dass die eine Chance haben, nach ihrer Haftentlassung tatsächlich von eigenverdientem Geld zu leben. Und das ist das Zweite, an was ich mich sehr erinnere, was er sagt, na klar gab es noch vor 20 oder 25 Jahren auch in der deutschen Industrie, jetzt drücke ich es mal sehr salopp aus, Jobs, wo es vor allem drauf ankam, vielleicht auch mit ein bisschen mehr Muskelkraft und weniger Schulabschluss Dinge in Fabriken zu machen. Die Jobs sind alle weg. Die sind wegrationalisiert, die machen Computer oder sie sind ins Ausland verlagert. Ich habe neulich wieder so eine Riesenfirma besucht hier im Landkreis Sömmerda, wo alle früher vielleicht mit Muskelkraft gemachten Arbeiten komplett automatisiert sind. Da arbeitet niemand mehr, obwohl es eine große Fertigungshalle für Fahrzeugfedern ist, ohne sich sehr gut mit Maschinen und Computern und so auskennen zu können. Die rationalisieren jetzt gerade die letzten Jobs weg. Und das ist, glaube ich, eines der zentralen Probleme.
Das ist ein gesamtgesellschaftliches Konstrukt, was da jetzt auch zusammenbricht, ne, im Zuge auch der Digitalisierung.
Ich würde aber gerne auch noch was dazu sagen. Also ich finde, das ist ein ganz wichtiger Fakt. Und ich weiß auch, dass sehr viele gerade der Jungs durch die Unfreiheit, die sie haben, auch das erste Mal sich auf den Hosenboden setzen und sich die Bildungschancen, die sie vorher durchaus schon hatten, auch mal ernst nehmen. Ich habe hervorragende Schulabschlüsse schon mitbekommen. Das Problem, was wir aber auch haben, ist, dass ich gehe jetzt mal hauptsächlich von den Jungs aus, weil wir die Jugendstrafvollzugsanstalt in Arnstadt haben, und dort sind ja nun mal hauptsächlich die männlichen Strafgefangenen, bis auf die Arrestanten, dann wieder in ihr normales Umfeld zurückkehren. Es geht nicht nur darum, die Schulbildung zu vervollkommnen, Arbeitsmarktmöglichkeiten zu finden, sondern wir müssen sie auch dahingehend eigentlich stärken, und das ist auch unser Part als draußen Befindliche, sie auch wieder aufzunehmen. Und wie ist es denn, wenn die in einen Betrieb kommen, schon mit dem Makel, das ist ein Strafgefangener, ein ehemaliger. Wenn da irgendwas wegkommt, wer ist da als Erster dran? Wer ist als Erster in dem Fokus? Und das Zweite ist, dass man den Jungs auch selber mit auf den Weg geben muss. Sie sind auch selber ihres Glückes Schmied. Viele kommen raus, und ich gehe nicht nur davon aus, dass die was erzählen. Ich will zwei Drittel wahrnehmen, ich will ein besserer Mensch werden. Viele haben das in dem Moment echt vor. Aber dann kommen sie raus. Und wen treffen sie? Ihre alten Kumpels. Ihr altes Umfeld. Eltern, die sich um sie früher schon nicht gekümmert haben, die froh sind, dass sie vielleicht wieder da sind, weil sie dann mal im Haushalt was machen oder weil sie ein bisschen Geld mit ALG 2 mit reinbringen, wie auch immer, aber die sich nicht groß scheren. Und das ist auch ein Anspruch der Gesellschaft, sie auch wieder mitzunehmen und nicht einfach nur mit Schulabschlüssen zu versorgen, vielleicht eine Arbeitschance aufzutun, sondern sie auch zu stärken dahin, auch zu sagen, mit den alten Kumpels, die dann auch oft schnell wieder auf der Matte stehen, Nein zu sagen, ich gehe nicht wieder mit euch mit. Ich habe jetzt eine Chance und die will ich nutzen. Das sagt sich immer so leicht, aber das ist für die Jungs und auch die Mädels mitunter der sehr viel schwerere Part. Denn wie gesagt, wir haben auch Top-Abschlüsse schon in JVAs geschafft. Aber wenn die wieder rausgekommen sind in Freiheit, fragen wir uns immer, was ist dann wieder passiert? Wir haben auch gerade unter den Jungs sehr viele, wenn die irgendwo einen Job haben, auf Montage sind, das sind Bestarbeiter. Da kommen die auch nicht zu Drogenkonsum. Da fühlen die sich bestätigt, da fühlen die sich wohl. Wenn dann noch das richtige Umfeld da ist, Leute, die denen auch mal auf die Schulter klopfen, zwar hart, aber herzlich, dann ist mit denen so viel zu machen. Aber wie gesagt, da haben auch die Außenstehenden eine verdammte Pflicht, damit sich einzubringen und nicht immer nur zu sagen, na, dann kommen sie wieder raus und wir stellen denen einen Arbeitsplatz zur Verfügung, sondern es ist auch die Frage, wie wir damit umgehen, die Außenstehenden. Inwieweit wir ihnen denn auch diese Chance geben und zu sagen, ihr habt die Chance, resozialisiert zu werden, aber wir müssen euch auch resozialisieren wollen von außen. Und das ist auch manchmal ein Fakt, der mit bedacht werden muss.
Zur Frage, Thomas Galli war also mit seinem Buch im Fernsehen und war also mit seinen Thesen unterwegs. Und zur Frage, sollen Gefängnisse abgeschafft werden, ja oder nein, habe ich einfach mal die Strafgefangenen gefragt. Was haltet ihr davon? Also Jugendliche, die jetzt zwischen einem Jahr und 9 Jahren in Arnstadt einsitzen und zum Beispiel, nur mal kurzer Ausschnitt, ein Strafgefangener, ich bin der Meinung, dass Gefängnisse abgeschafft werden sollten, Kleinkriminelle sollten mit gemeinnütziger Arbeit bestraft werden, meinetwegen auch mit Hausarrest, das Hauptaugenmerk sollte aber auf Kinder gelegt werden. Die Probleme müssen viel schneller erkannt und bearbeitet werden. Der Strafgefangene sitzt seit seinem 14. Lebensjahr immer mal wieder, insgesamt 9 Jahre, 8 Monate. Der nächste Strafgefangene, den kennt Herrn Lauinger, der hat Herrn Lauinger schon interviewt. Es sollte zwischen der Art des Verbrechens und der Schwere des Deliktes differenziert werden. Personen, für die Sicherungsverwahrung angedacht wird, sollten von der Gesellschaft ferngehalten werden. Statt Haft sollten Auflagen erteilt werden, welche bei Missachtungen mit kurzen Arrestzeiten, bei denen auf jegliche Reize verzichtet wird, geahndet werden sollten. Anstelle von Geldstrafen sollten Arbeitsauflagen verhängt werden. Gemeinschaftsprojekte könnten sozial stärken. Mit Triebtätern sollte jedoch anders verfahren werden, da diese auf ewig eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen und meiner Meinung nach größeres Leid als Mörder verursachen. Ja, das sieht also so aus übrigens, wenn die da sitzen und schreiben. Das vielleicht nur mal als Anregung, was sage ich jetzt draußen auch einen Jugendlichen, der sagt, im Gefängnis geht es mir gut, ich habe doch alles, ich habe jetzt also nicht nur eine Schreibwerkstatt, ich bekomme mein Essen, Yoga-Kurs, ich kann in einer Band mitspielen, ich kriege meine Sucht und meine Drogenberatung, meine Schuldenberatung und jeder kümmert sich um mich, kriege alles gesagt, wieso muss ich dann überhaupt raus? Also sind heute Abend auch hier ein paar Sozialarbeiter. Was sagen Sie diesen Menschen?
Also definitiv das, was der Jugendliche vorher gesagt hat, Arbeitsstunden, ja. Das sind doch alles schon längst Vorstufen gewesen. Das vergessen die Jungs nämlich dazu zu sagen. Ich sagte vorhin schon, man kommt nicht beim ersten Mal normalerweise, wenn man von Kapitalverbrechen absieht, in den Jugendstrafvollzug. Da gab es vorher Arbeitsstunden und nicht nur einmal. Und dann gab es auch schon mal den Schnupperkurs, sprich den Arrest. Der bewegt sich zwischen Freizeitarresten, Freitag bis Sonntag, vielleicht auch 2 Freizeitarreste, bis hin maximal 4 Wochen. Die Jungs, die sich im Jugendstrafvollzug wiederfinden, das sind welche, die diese Chancen schon früher hatten und nicht angenommen haben. Die zweite Geschichte ist, dass dann natürlich immer die nächsthöhere Charge genommen wird, der Triebtäter und so weiter, um den Blick auch von sich selber abzulenken. Das bringt da ziemlich wenig. Auch Geld, Strafen, lieber Arbeitsstunden. Diese Möglichkeit besteht. Ich bin immer wieder überrascht, warum gerade die Menschen, die arbeitslos sind, die eigentlich im Trieb haben müssten zu sagen, statt Geldstrafe möchte ich arbeiten, komischerweise immer Ratenzahlungsanträge stellen und lieber Raten zahlen, anstelle arbeiten zu gehen. Das ist auch manchmal eine Einstellungsfrage. Und bei den jugendlichen Straftätern in der JVA, das ist alles vorher schon passiert. Also da können die nicht damit kommen und sagen, versucht es doch erst mal damit. Das haben wir vorher schon versucht. Und deshalb führt ja dann irgendwann der Weg, leider Gottes, in die Strafvollzugsanstalt.
Herr Strebe?
Es gibt auch 2 systemimmanente Fehler. Der eine systemimmanente Fehler ist, es dauert oftmals viel zu lange, bevor überhaupt über eine Tat eines Jugendlichen letztendlich auch vor Gericht recht gesprochen wird. Und das muss man wirklich so anerkennen bei allem Bemühen, was wir auch als Staatsanwaltschaft, was die Richter als Richter leisten, stoßen wir seit Jahren an unsere Grenzen. Auch das Prozessrecht ist also verteidigerfreundlich gestaltet worden, damit müssen wir umgehen. Ja, aber es ist am Ende so, dass es misslich ist. Ich sage einfach mal ein saloppes Beispiel, wenn ein Straßenraub in Erfurt erst ein Jahr später zur Verhandlung kommt. Zeit spielt für Jugendliche eine ganz andere Rolle. Das Leben rast in dieser Entwicklungs Phase vom pubertierenden Spätkind bis hin zum Heranwachsenden viel schneller dahin und da wird alles viel schneller verdrängt, weil es viel mehr Ereignisse gibt und dann wirkt Strafe nicht mehr. Ja, dann wollen die sich gar nicht mehr erinnern und wir kommen also dann mit dem, was wir als Strafe verhängen, letztendlich beim Jugendlichen im Kopf gar nicht mehr an. Im Gegenteil, da gibt es sogar ein Ungerechtigkeitsempfinden, warum wir ihn jetzt für das bestrafen, was schon lange her ist. Selbst die Opfer können sich oder wollen sich dann vor Gericht auch aus Verdrängungsgründen meistens gar nicht mehr erinnern. Also es ist ganz, ganz ganz schwierig. Wir brauchen dort mehr Manpower letztendlich, um auch wirklich das, was Jugendstrafrecht leisten sollte, schnelle Sanktionen nach der Tat, schnelle Reaktionen nach der Tat in der Praxis umzusetzen. Zum Zweiten brauchen wir Manpower im Bereich der Bewährungs- und Straffälligenhilfe, die hier gerade ihr 25-jähriges Jubiläum in Thüringen gefeiert hat, im Bereich der Jugendsozialarbeit, im Bereich letztendlich der sozialen Netzwerke, um Jugendlichen tatsächlich, die in diese Richtung driften, die in die Richtung Suchtmittelmissbrauch abdriften, irgendwo versuchen, früher einzufangen, und zwar außerhalb des Strafvollzugs. Denn eine Erfahrung ist ja auch, Jugendarrest wirkt regelmäßig nicht. Ja, also das, was Jugendarrest bewirkt, ist am Ende, dass wir es erstmal als Druckmittel haben, im Gerichtssaal auch immer mal das Fähnchen schwenken, wenn du die Arbeitsstunden nicht machst, dann gibt es Beugearrest oder Dauerarrest. Ich habe so viele Jugendliche kennengelernt, die nach der ersten Arresterfahrung gesagt haben, in Woche 1 und 2, oh, es war schrecklich. Da will ich nie wieder hin. Diesen Schnupperkursgefängnis möchte ich nicht. Gibt Insbesondere denn, werden sie von Nikotin entzogen.
Gibt es denn eine Zahl zum direkten Übergang, also von Arrest in den Jugendstrafvollzug, wie viele, die Arrest im Rest waren, haben dann tatsächlich auch, sind zum Schluss im Jugendstrafvollzug?
Also wir haben eine Rückfallquote von 90% beim Arrest regelmäßig, die bundesweit. Aber wie häufig dann auch tatsächlich Rückfallquote, heißt ja nicht zwingend, dass es dann gleichartige schwerwiegende Straftaten wieder sind. Das können auch einfachere sein, ja. Aber wir haben regelmäßig den Weg über den Arrest letztendlich in die Jugendstrafe, sei es Ungehorsams- oder Beugearrest wegen nicht gemachter Sozialstunden oder sei es tatsächlich schon Dauerarrest und dann die schädlichen Neigungen und die nächste Stufe, sodass also das Thema Warnschussarrest, da könnte ich ja alleine noch mal 10 Minuten drüber reden, dass da der Gesetzgeber dann als das Allheilmittel von Jugendvollzug uns dann noch mit an die Hand gegeben hat, ja regelmäßig verpufft. Ja, Arresterfahrung ist schon da.
Sie haben gerade ein Gesetz gehabt, erste, zweite Woche war so.
Und die dritte und die vierte Woche wird es schon so weit in den Hintergrund gedrückt, dass man am Ende in der eigenen Truppe, in der Peer Group oder wie immer man das bezeichnen möchte, dass dann gesagt wird, boah, ich war im Knast. Es wird umgedreht, wird verherrlicht und wird gesagt, also ich habe diese Erfahrung gemacht, ich habe sie überstanden, ja, und diese abschreckende Wirkung verpufft ganz, ganz schnell, was Arrest angeht. Deswegen sind andere Bundesländer zum Beispiel auch gar nicht mehr bereit, Schulabstinenzler überhaupt noch in den Arrest zu stecken. In Thüringen gibt es nach wie vor, es gab mal eine Quote, dass mehr Schulabstinenzler in der Arrestanstalt saßen, als vom Jugendrichter Verurteilte. Ja, weil da also auch mit Arbeitsauflagen man nicht weitergekommen ist und man das Druckmittel dann genommen hat, dann stecken wir ihn erstmal in Arrest, aber damit bringen wir ihn in die Schule nicht zurück. Also man muss schon die Vorstufe zur Jugendstrafe ganz, ganz kritisch hinterfragen. Aber uns selbst ist dann natürlich dieses Fähnchen genommen zu sagen, wenn du nicht tust, dann du. Ja, wir haben dann dieses Druckmittel nicht mehr. Aber das Druckmittel versagt. Und wenn es versagt, dann kann man es, glaube ich, hinsichtlich seiner Existenz überhaupt in Frage stellen.
Gibt es eigentlich auch Beispiele positiver Resozialisierung aus Ihren Arbeitsbereichen? Wir haben also zwei Richter, einen Staatsanwalt, einen Gefängnisdirektor. Und bevor wir in die Fragerunde gehen, gibt es noch, man endet immer eher lieber mit was Positivem.
Gibt es noch ein paar? Redet man nur zwei Sätze dazu. Ja. Also die zu Jugendstrafe verurteilt werden, erstmalig und eine Bewährungsaussetzung bekommen, da ist die Rückfallquote geringer. Geringer als diejenigen, die aus dem Strafvollzug entlassen werden und dann erneut straffällig werden. Das ist auch schon mal ein positives Beispiel. Ja? Viele Bewährungsstrafen werden am Ende tatsächlich doch erlassen und manchmal noch mit einem Jahr Bewährungszeitverlängerung. Entschuldigung, ist schon der fünfte Satz. Aber da ist eigentlich der Ansatz da, dass man in Freiheit besser arbeiten kann als unter stationären Erziehungsbedingungen, wie ich es immer so schön sage.
Und angeblich sind Gewaltdelikte auch rückläufig, ne? Oder? In Thüringen zumindest, im Jugendbereich. Gewaltdelinquenz ist, glaube ich.
Es wird also nicht nur von Herrn Pfeiffer aus Hannover und seinem kriminologischen Institut, ich weiß gar nicht, ob er es noch anführt, seit Jahren gesagt, dass Gewaltkriminalität unter Jugendlichen bundesweit zurückgeht. Es gibt einzelne Gesellschaftsgruppen, wo man diese Statistik so nicht bejahen kann. Ja, das würde ich schon unterschreiben. Gefühlt nimmt die Gesellschaft das anders wahr. Das hängt aber auch mit der Überwachung des öffentlichen Raums zusammen, dass Taten aus U-Bahnhöfen und Co. mit den Nachrichtensendungen 1:1 ins Wohnzimmer transportiert werden und damit also suggeriert wird, unsere Gesellschaft ist total unsicher geworden in jedem öffentlichen Bereich.
Ja. Also meint Meine Einschätzung und das, was ich eben so kenne an empirischen Daten sozusagen, ist auch schon die, dass allgemein die Schwerstkriminalität im Gewalt- und Sexualbereich rückgängig ist. Wobei es meines Wissens nach jetzt niemand gibt, der behauptet, das läge am Strafen oder am Justizvollzug, sondern da spielen andere Dinge eine Rolle, dass man inzwischen mehr psychologisches, psychiatrisches Know-how hat und sich um Kinder besser kümmern kann, die Probleme haben und so weiter und die dann eben 10, 20 Jahre später keine Gewalt- und Sexualdelikte begehen. Aber allgemein ist es wohl etwas nachlassend, aber die allgemeine Wahrnehmung ist oft eine andere, ja, das stimmt.
Mhm. Hallo, ja. Ja.
Also Sie sehen ja schon, ganz am Anfang hatten Sie Zahlen an die Wand geworfen, dass Thüringen 280 Haftplätze in Arnstadt hat.
Ja.
Dass nur mit 180 oder 160 oder 190 belegt ist.
Ich bin nicht, ich weiß es nicht genau.
Ja, also aber so war's,
ja. Okay,
also, sprich, wir haben ja tatsächlich das Problem, dass eine so moderne Haftanstalt wie Arnstadt ist, nicht ausgelastet ist. Das heißt, die Prognosezahlen beim Bau oder bei der Planung sind nicht eingetreten. Das hat jetzt nicht nur den Hintergrund, dass es weniger Straftaten gibt, sondern es gibt weniger Jugendliche auch. Also wir haben eine Situation, dass wir in Thüringen von der demografischen Situation, als es geplant wurde, lange vor meiner Zeit, tatsächlich über Bedarf geplant haben. So viel ist im Moment nicht nötig. Aber was mich auch immer wieder sprachlos macht, das ist der falsche Ausdruck, wo ich sage, wie kann man das angehen? Das von Ihnen beiden beschriebene Gefühl, das in der Bevölkerung herrscht, es ist alles viel schlimmer und statistisch stimmt es nicht. Das erleben Sie in ganz vielen Bereichen, dass wir in einer Zeit leben, wo Leute auch, wenn sie so Umfragen hören, sagen, ihnen geht es wirtschaftlich gut, aber sie hatten noch nie so viel Angst vor der Zukunft wie jetzt. Oder ich bin ja, wie Sie gesagt haben, nicht nur für Justiz zuständig, sondern auch für Migration. Da gibt es Geschichten, wo ich unterwegs war in Thüringen, wo mir Leute gesagt haben, also es sei jetzt wirklich zu viel und die Stimmung kippt und sie könnten nicht mehr. Und auf die Nachfrage, wie viele Menschen denn in ihrem Dorf angekommen sind, haben die mir gesagt, ja, noch keiner. Aber trotzdem wäre es so, dass das jetzt alles ganz schlimm wäre. Ich habe mir das auch von Psychologen versucht, anschließend erzählen zu lassen. Das sind Fernsehbilder. Wenn Sie Fernsehbilder haben, wie Sie wochenlang durch die Tagesschau und die Heute-Nachrichten gingen, so endlose Trecks, die sich über irgendwelche Wege bewegen oder vor irgendwelchen Zäunen stehen, erzeugen bei den Menschen das Gefühl, die laufen direkt in mein Wohnzimmer. Und genauso, glaube ich, ist es auch mit Bildern und Berichten über Verbrechen und über Straftaten. Wir leben in einer Zeit, wo je aufgebauschter die Story ist, desto besser verkauft sie sich, desto dramatischer ist es. Wir leben in einer Zeit, wo, wenn ich auch mit Journalisten rede, die mir sagen, ich bin freier Journalist, ich habe keine Festanstellung mehr, meine Geschichte kauft mir nur jemand ab, wenn sie besonders reißerisch ist. Nur dann verdiene ich Geld. Also kann ich gar keinen seriösen Bericht auch über ein Verbrechen schreiben, sondern ich muss es so schreiben, dass die Zeitungen mir es abkaufen. Und ich glaube, das ist so eine Spirale, die führt dazu, dass statistisch und gefühlt zwei unterschiedliche Welten sind.
Aber da jetzt mal die Brücke zu schlagen, ganz kurz, wenn zum Beispiel letzte Woche war dieses, das ist so ein Pseudo-Journalist, der ist unterwegs und denkt, er sei Günter Wallraff und hat einen Vertrag mit RTL, Sie kennen ihn alle, er fängt mit J an, endet mit Enke. Experiment, und er hatte sich also, unter anderem war er in Zeithain, in der Justizvollzugsanstalt Zeithain, also Herr Gallis Revier, kurzzeitig, und hat dort so eine Kontrolle mitgemacht, so eine Haftraumkontrolle, und das wurde dann gezeigt, und da hat man dann also diese Kontrolle auch bei, ich weiß nicht, Kosovaren waren das oder irgendwelchen, auf jeden Fall nicht Deutsche, durchgeführt. Und oft kommt dann eben auch die Frage, was machen wir denn mit denen, die Menschen, die jetzt zu uns gekommen sind, die das deutsche Strafrecht so lax finden, die dann sagen, Mensch, also hier ins Gefängnis zu gehen, ist doch eigentlich ein Witz jetzt. Ich komme aus Georgien oder irgendwas. Und das Strafrecht in Deutschland, das juckt mich gar nicht. Ne? Sowas. Also was passiert denn mit, was entgegnen wir ihnen dann?
Also prinzipiell muss man mal eins sagen. Freiheitsstrafe ist kein Spaß.
Ja.
Egal, was man damit verbindet und was Sie vorhin sagten, was da angeboten wird, klingt alles ganz toll. Und ich sage auch, mancher Jugendlicher lernt sich im Strafvollzug manchmal erst mal kennen, seine Talente, seine Stärken. Aber nichtsdestotrotz, an der Freiheit beschränkt zu sein, eingesperrt zu sein, nicht am Leben teilhaben zu können, wie wir das im normalen Maße machen, das ist hart. Auch wenn die Jungs das nie sagen würden. Die stellen sich schon dar, als wenn sie sonst wie hart sind. Aber ich möchte das nicht erleben. Wie das ist, wenn man zum Beispiel plötzlich Post bekommt von einer Freundin, die sagt, weißt du, ich habe keine Lust mehr auf dich zu warten. Ich habe einen anderen. Und dann gibt es vielleicht schon ein gemeinsames Kind und ich kann nicht reagieren. Oder plötzlich stirbt meine Mutter, ein naher Angehöriger. Ich kann nicht einfach sagen, ich werde zur Beerdigung gehen. Ich kann auch zum Beispiel, wenn der Vater stirbt, die Mutter nicht trösten. Das sind alles so Dinge, die sehen wir nicht immer. Und deshalb sage ich, es ist kein Spaziergang. Selbst wenn ausländische Strafgefangene sagen würden, der Strafvollzug in Deutschland ist im Verhältnis zum vielleicht einem türkischen Gefängnis ein Spaziergang. Es ist trotz allem auch für diese Menschen eine Freiheitsentziehung und das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Das sollte man trotz allem nie vergessen.
Ist auch eine schwierige Diskussion in dem Moment. Ne? Also was sagt
ist ja
man?
Keine, es was? Kann ja auch kein Appell sein, zu sagen, nee. Wir nähern uns den Standards dieser Länder an,
nee.
um möglichst sicherzustellen, dass das nicht als Spaziergang, wie Sie gesagt haben, empfunden werden. Und ich würde das nochmal unterstreichen, was Frau Schwarz sagt. Wir haben ja auch manchmal so eine Situation gehabt, als die beiden neuen Haftanstalten in Arnstadt und Tonna eröffnet wurden, gab es ja auch Besuchertage und Journalisten durften und alles. Und natürlich erleben Sie dann immer wieder die Debatte, das ist ja wie Hotel und
genau, ja.
viel zu schön und es darf ja gar nicht sein. Ich glaube, das Entscheidende ist nicht, ob in dem Zimmer jetzt eher modernere Möbel sind oder ob die Betten völlig alt sind oder noch einigermaßen neu. Das Entscheidende ist, jemand schließt die Tür zu von außen und sie kommen nicht wieder raus. Sie sind dort eingeschlossen. Also in die Richtung, wie Frau Schwarz das sagte. Das ist, ich weiß nicht, ich glaube, das haben auch Journalisten dann anschließend uns gesagt. Also dieses, man wird total hilflos. Man ist in einem Zimmer und kommt aus dem Zimmer nicht mehr raus, weil es ja. von draußen zugeschlossen ist.
Und vor dem Fenster
sind Gitter. Das ist, da kann es noch so in Anführungsstrich schön, und schön ist es eigentlich auch nicht, in dem Zimmer sein. Das ist eine wirklich sehr, sehr einschneidende Erfahrung.
Herr Galli, vielleicht ein letztes Wort vor der Fragerunde.
Ich kann ihn nur wirklich absolut bestätigen. Ja, es gibt so dieses Image, denen geht es viel zu gut und das ist wie im Hotel und so weiter. Das ist nicht so. Und wenn man mit Gefangenen redet, gerade die erste Zeit beschreiben viele als Qual, wenn sie wirklich vollkommen rausgerissen sind aus ihrem üblichen Leben und eben keine Möglichkeit oft haben, unmittelbar mit ihren Angehörigen zu kommunizieren und so weiter. Natürlich ist es dann auch letztlich ein menschlicher Prozess, dass man irgendwo versucht, sich einzufinden und zurechtzufinden. Aber das heißt nicht, dass es deswegen dort High Life ist, sozusagen. Ich kann ein Beispiel bringen. Ich war ja lange in Straubing tätig. Übrigens nicht, also Sie haben mich freundlicherweise als Leiter bezeichnet, aber Leiter bin ich erst in Sachsen dann geworden, aber ich war jedenfalls JVA Straubing tätig, die Anstalt für die ganz Langstrafigen in Bayern eben. Und da ist unter anderem ist ein Freibad drin. Und da muss man immer darauf achten, dass die Presse dieses Freibad nicht fotografieren kann. Weil das Ministerium Angst hatte, dann kommt die Bildzeitung und sagt, das ist ein Luxusknast und so weiter. Aber man muss dazu sagen, in Straubing, neulich ist einer entlassen worden, der hat 52 Jahre dort verbüßt. Also deswegen ist es alles trotzdem kein Luxus und High Life, nur weil der im Sommer vielleicht mal ein paar Stunden da ins Freibad gehen kann. Also Freiheitsentzug, ja, ist eine massive Strafe, auf jeden Fall. Und die noch härter zu gestalten. Und Sie, wenn ich das nur kurz anfügen darf, was sagen Sie denjenigen, die sagen, für uns ist es keine Strafe? Erstens sehe ich es wie Sie, Herr Minister, dass man deswegen nicht unsere Standards irgendwelchen Unrechtsregimen angleichen sollte. Und zweitens müssen wir uns eben überlegen, ja, was wollen wir eben überhaupt erreichen mit mit der Strafe. Und die abschreckende Wirkung, die man ja immer so hineininterpretiert in alle Arten von Strafen, die gibt es natürlich ein Stück weit, wobei alles, was man an Forschung hat, die spricht für das, was Sie angesprochen haben, dann wäre es wichtig, dass erstens sofort reagiert wird und dass die Aufdeckungsgefahr eben auch sehr groß ist. Und da die meisten Leute, wenn sie irgendwas machen, denken, sie werden sowieso nicht erwischt, spielt der Abschreckungsgedanke kaum eine Rolle. Also mit anderen Worten, wenn uns dann irgendein Rumäne dann sagt, für ihn ist es keine Strafe, wenn er in Haft ist, dann soll er es halt sagen. Ist egal.
Okay, dann kommen wir jetzt zu Ihnen und euch. Im Publikum gibt es eine Frage, einfach per Handzeichen. Ganz kurz, Sie haben jetzt die Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen dem Herrn Minister, dem Herrn Galli, dem Staatsanwalt Herr Strewe und der Jugendrichterin Frau Heike Schwarz. Ja, da hinten der Herr.
Die erste Frage aus dem Publikum bezog sich nach einem Kommentar zum Gefühl des Eingesperrtseins auf mögliche Unterschiede zwischen den Menschen, die nach der Haft wieder rückfällig werden, und denen, die dies nicht tun. Gibt es dazu irgendwelche Studien?
Also mir ist nichts bekannt, dass man das sagen könnte. Wenn man es sagen könnte, dann wüsste man ja auch viel besser, wie man sozusagen mit einzelnen Leuten umgeht. Es geht ja schon damit los, dass wir ja gar nicht sagen können, an was liegt denn der Rückfall, an was liegt die Tatsache des Nichtrückfalls. Hat es irgendwas mit dem Freiheitsentzug zu tun oder mit dem, was dort gemacht worden ist, oder mit ganz anderen Dingen? Also man müsste ja Vergleichsgruppen bilden von Straftätern, die nicht eingesperrt werden, mit Straftätern, die eingesperrt werden, und dann schauen, wer wird denn mehr oder weniger sozusagen rückfällig. Aber natürlich ist so eine Studie nicht darstellbar bei uns. Also
ich glaube, die, was wir hier vorne schon versucht haben zu sagen, Faktoren, die teilweise in der Haftanstalt gelegt werden, aber wie Frau Schwarz auch sagt, Dinge, die danach passieren, wo sie auch nur bedingt Einfluss drauf haben. Also natürlich gibt es Faktoren, die es erhöhen, dass man zu der Gruppe der 27% gehört. Also wenn man die Haftzeit genutzt hat, um möglicherweise sich beruflich zu qualifizieren oder weiterzubilden, wenn man die Haftzeit genutzt hat, vielleicht auch an den Problemen, die man gehabt hat, zu arbeiten oder sich der sozialen und psychologischen Betreuung dort geöffnet hat. Das sind Faktoren, die erhöhen die Wahrscheinlichkeit. Wenn Sie dann draußen sind, ist natürlich die, wie Frau Schwarz gesagt hat, schaffen Sie es sich aus Ihrem bisherigen Umfeld zu lösen, erhöht mit Sicherheit die Wahrscheinlichkeit, dass Sie nicht wieder rückfällig werden. Haben Sie stabile Beziehungen, wenn Sie rauskommen? Also das wissen wir, glaube ich, auch aus der Erfahrung, der saloppe Satz, weil wir haben meistens Männer, die angeklagt sind, deswegen bleibe ich mal bei dem Beispiel, eine feste Lebensgefährtin oder Freundin ist manchmal durchaus sehr hilfreich für die Frage, ob man wieder rückfällig wird oder nicht. Habe ich eine berufliche Perspektive? All das, also es gibt Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, und es gibt Faktoren, die minimieren sie. Trotz allem gibt es nie eine Garantie. Ich glaube, man muss versuchen, an den Faktoren, von denen wir wissen, dass sie es erhöhen, dass es nicht zum Rückfall kommt, dass man die versucht zu stärken, um es insgesamt zu senken. Und das ist sowohl, da bin ich davon überzeugt, eine Sache, die muss in der JVA, aber auch danach laufen. Und jetzt fange ich nicht die Debatte an, die beginnt noch weiter vorne, muss man vielleicht auch in der Gesellschaft dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche so aufwachsen, dass sie möglichst gar nicht schon in diese Richtung kommen. Weil das, glaube ich, werden die beiden auch bestätigen, ein Großteil der Menschen, die vor Frau Schwarz landen, haben schon sowas, wie man salopp eine verkorkste Biografie nennt. Also dass ein überwiegender Anteil eigentlich behütet und unter guten Lebensbedingungen aufgewachsen ist, das ist, glaube ich, nicht so. Sondern die meisten sind so aufgewachsen, das sollte es auch nicht immer entschuldigen, soll jetzt nicht so rüberkommen, der hatte eine schwere Kindheit, also musste er, das will ich nicht sagen. Aber es ist schon auffällig, wie viele der Jugendlichen, die vom Strafrichter oder beim Staatsanwalt landen, tatsächlich sowas hatten, wie ganz salopp mal verkorkste Kindheit nennt.
Da sind wir aber wieder bei dem Fakt, es geht eigentlich auch schon immer um die Prävention. Also gerade in dem Bereich der Jugendlichen habe ich schon so viele Wunder erlebt, deshalb ich mache es mit Herzblut. Es gibt eine Menge Jungs, da hätte ich kein Cent drauf verwettet, dass die es schaffen. Ich habe auch mit einem meine Wette abgeschlossen. Ich habe die Wette verloren, der hat von mir seinen Cent gekriegt. Ich war so stolz auf den. Aber im Prinzip geht es auch wirklich schon um Prävention. Ich mache jetzt als kleinen Bestandteil auch Ordnungswidrigkeiten. Schulbummelei ist das Stichwort. Und oft zeigt sich, dass diese Schulbummler dann irgendwann in diese kriminelle Karriere hineinwachsen. Und da zeigt sich für mich das schon. Und die Prävention macht es eigentlich. Man erwartet immer von der Justiz oder dann vom Strafvollzug, jetzt kitten wir das alles. Das ist Blödsinn. Wir müssen viel eher anfangen. Es geht darum, wirklich Geld zu nehmen und in die Prävention zu schicken. Schulsozialarbeiter, ganz großes Stichwort. Ich gehe mittlerweile fast so weit zu sagen, auch in den Kindergärten fängt das schon an. Auch da zeigt sich schon manches, was sich dann später immer mehr steigert. Wie kann in der ersten oder zweiten Klasse schon ein Schulbummelkind entstehen? Und da rede ich nicht mal von 3 Tagen gefehlt, sondern ein halbes Schuljahr. Was stimmt da nicht? Und da fängt das an. Wenn die Jugendlichen zu uns kommen mit ihren 14 Jahren und schon eine Vita mitbringen, dass sie als Kind schon angefallen sind als Straftäter, da ist schon so viel schiefgelaufen. Und da muss man ansetzen. Und nicht dann erwarten, dass wir jetzt über Strafvollzug und Strafen irgendwas erreichen. Da haben wir wieder die Faktoren, die können dazu führen, dass wir daran arbeiten und jemand nicht wieder straffällig wird. Wie gesagt, es gibt immer wieder Menschen, die mich da überraschen, weil eben bestimmte Außenfaktoren, die können so reinknallen und so positiv wirken, aber die müssen auch selbst mitwirken. Aber wie gesagt, es geht eigentlich hauptsächlich darum, wir dürfen es gar nicht so weit kommen lassen. Das hat mit Freizeitgestaltung was zu tun, das hat was mit Jugendclubs und Jugendhäusern zu tun, wo Kinder hingehen können, die auch gerade aus schlechten Familienverhältnissen stammen. Und der Herr Ritze weiß das, ich bin auch ein Vertreter davon zu sagen, auch jeder Einzelne von uns trägt da ein Stück Verantwortung. Ich möchte mal das Beispiel ruhig bringen. Sie gehen in die Schule, kommen aus besten Verhältnissen und jetzt kommt da, ich sag mal, ein Schmuddelkind. Eltern sind, salopp gesagt, asozial. Wie reagieren wir? Würden wir uns freuen, wenn mein Sohn, meine Tochter dieses Schmuddelkind mit nach Hause bringt? Würden wir das toll finden? Da fängt unsere Verantwortung vielleicht an zu sagen, wie gerade, den möchte ich mit zu mir nach Hause nehmen. Ich will ihm zeigen, was normales Familienleben ist. Zu Hause mit dem auch Freizeitgestaltung machen. Jeder von uns kann sogar ein Stück dazu beitragen, Präventionsarbeit zu leisten. Nicht immer nur beruflich und so weiter. Aber man muss sich abkehren davon zu glauben, dass Justiz letzten Endes die Probleme, die die Gesellschaft hat, kittet und wieder gerade rückt. Das ist Quatsch. Das wird nicht funktionieren. Aber wir können auch einen kleinen Part dazu leisten. Jeder jeden Tag in allen möglichen Situationen.
Herr Galli, müssen wir Gefängnisse abschaffen? Eine Frage von mir jetzt.
Also Sie, wenn ich jetzt sage, also, ja, dann...
Die Huffington Post hat geschrieben, ja. Galli, 90%, Galli will 90% aller Straftäter freilassen.
Ja, es klingt zunächst einmal ja, absurd, grotesk, unseriös, sonst was. Aber ich denke eben wirklich, dass wir den Freiheitsentzug als Strafe letztlich hinterfragen müssen, zumindest auf den Prüfstand müssen. Natürlich gebe ich keine Illusionen hin, Gefängnisse abzuschaffen, geht nicht, von heute auf morgen schon gar nicht. Aber ich denke schon, dass es möglich ist, in einem sehr, sehr langen Prozess natürlich, über viele Jahre, anzufangen, zumindest immer weniger Leute einzusperren, auch möglicherweise auf anderer Grundlage einzusperren, mit einem anderen Ziel einzusperren und parallel Alternativen eben aufzubauen. Aber ich denke, das halte ich auch nicht für eine Utopie, die niemals sozusagen Realität werden kann, sondern Da bin ich eigentlich ganz optimistisch, aber das ist wirklich auch ein, auch wieder eine absolut eine gesamtgesellschaftliche Frage. Das kann die Politik nicht allein. Das muss auch von einer gesamtgesellschaftlichen Bereitschaft und Akzeptanz irgendwo getragen sein. Solange alles jetzt skandalisiert wird, gerade im Bereich des Strafvollzugs, und wenn man einer abhaut oder nicht zurückkommt oder so, über die 10.000, die wieder zurückkommen, wird nicht berichtet und der eine haut ab und dann ist es Skandal und das System gerät wieder unter Druck. Also da merkt man schon, es ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, aber ich kann das nämlich alles unterstreichen, was hier gesagt worden ist. Das sehe ich eben ganz genauso. Wenn, dann müsste man viel, viel früher anfangen und letztlich bei Kindern und da anfangen eben zu schauen, wo gleichen sich denn die Biografien von Straftätern, und sie gleichen sich eben ganz oft, und schauen, wo könnte man da als Staat sozusagen auch Ressourcen investieren, und dass man eben aufhört, das ist nämlich eine Illusion eigentlich, zu glauben, dass wir mit Strafen alles wieder gut machen können. Aber das glauben viele Leute. Die denken, es gibt ja Strafen und das Gefängnis und damit wird alles wieder gut. Und das ist eben nicht der Fall. Und je kleiner diese Illusion wird sozusagen, je stärker wird vielleicht auch die Bereitschaft, mal drüber nachzudenken, den Freiheitsentzug als Form der Strafe zu überdenken.
Gibt es noch eine Frage im Publikum? Da hinten, junge Frau.
Diese Frage richtete sich an Thomas Galli und den Gründen, warum in Zukunft dann überhaupt noch jemand eingesperrt werden sollte.
Können Sie ein paar...
Warum man jemanden einsperrt? Ja. Also die Frage ist genau, warum man jemanden einsperrt und in welcher Form. Also ich denke, Freiheitsentzug macht Sinn aus Sicherungsgründen. Wobei man die Frage natürlich stellen muss, wo mache ich die Grenze sozusagen. Aber einfach um extremen Fälle zu nehmen, die gibt es ja eben auch. Und ich habe sie ja in Straubing auch kennengelernt. Meinetwegen Menschen, die jetzt 3-4 Mal Kinder aus sexuellen Motiven darauf umgebracht haben oder sowas. Wo man sagen muss, vor dem muss die Gesellschaft geschützt sein, und zwar bis zum Lebensende geschützt sein. Also da macht der Entzug der Freiheit aus meiner Sicht Sinn. Die Frage ist dann auch, in welchem Rahmen und so. Und ich denke, man soll jeden menschenwürdig behandeln, und schon die Frage, ob das Einsperren in so einem kleinen Raum eben über viele Jahre und Jahrzehnte menschenwürdig ist. Aber jedenfalls, die Sicherung ist sozusagen per se ein aus meiner Sicht nicht unvernünftiger Grund, Menschen die Freiheit zu entziehen. Es mag auch noch, oder es gibt sicher auch andere Bereiche, zum Beispiel, dass sie Leute rausholen müssen aus schädigenden Strukturen, wo sie merken, die sind jetzt im Drogenmilieu drin oder im Rockermilieu oder sonst wo. Wo sie merken, das hat bei denen ganz stark mit ihrer Kriminalität zu tun, und wenn der da rauskäme, dann wäre er nicht mehr so kriminell. Und letztlich geht es ja dann auch darum, dem die Freiheit irgendwo zu entziehen, nämlich die Freiheit in diesen Bereich zu gehen. Aber die Frage ist dann eben, wie macht man das? Und gibt ja Möglichkeiten inzwischen mit elektronischer Aufenthaltsüberwachung oder elektronischer Überwachung, Hausarrest und so weiter und so fort. Also ja, um zu Ihrer Frage zurückzugehen, Sicherung wäre ein grundsätzlich legitimer Zweck, und eben die Tatsache, die Leute aus bestimmten Kontext rauszuholen.
Würden Sie damit auch konform gehen, Herrn Strewe?
Ich würde nicht erst beim dritten Kindesmord darüber nachdenken.
Nehmen Sie mal das Mikrofon. Wiederholen Sie doch mal.
Ja, Strafe hat immer auch einen Sühnecharakter. Ja, und diesen Sühnecharakter müssen wir berücksichtigen. Und von daher gehört Schwerstkriminalität letztendlich aus meiner Sicht, und da muss der Gesetzgeber immer wieder die Grenzen hinterfragen, die er gezogen hat, auch mit der Konsequenz der freiheitsentziehenden Strafandrohung und Umsetzung dann zum staatlichen Opferschutz. Wir müssen ja letztendlich auch unsere Opfer im Hinterkopf haben und sagen, dem Sühnecharakter muss gerecht getan werden, nicht nur Sicherungsgedanken müssen erhoben werden, aber es ist, da muss man sich auch als Staatsanwalt in der eigenen Arbeit permanent hinterfragen, natürlich eigentlich ein Stück blödsinnig, jemanden wegen 72 Mal letztendlich zu einer Jugendstrafe zu verdonnern und die ihn auch noch verbüßen zu lassen. Ja, 72 Mal schwarz waren, war vorhin das Beispiel. Das sind also dann mal 2 Euro hier in Erfurt 100 und 44 Euro Schaden, und dann sitzt der Jugendstrafe, fängt bei 6 Monaten an, 6 Monate Jugendstrafe ab wegen so einer Tat. Ja, die Gesellschaft könnte das ganz einfach lösen, dieses ganze Schwarzfahrerproblem, indem sie den öffentlichen Personennahverkehr für alle freigibt. Ja, und die Millionen, die woanders verballert werden, dort einfach reinsetzt.
Wer ist dafür? Einfach mal die einziehen.
Dort einfach investiert, und dann haben wir diese Delinquenz nicht mehr. Man kann tatsächlich, glaube ich, Bagatellkriminalität entkriminalisieren. Man sollte da dringend drüber nachdenken, Bagatellkriminalität hier in einen zivilrechtlichen Forderungsbereich hineinzunehmen, den wir ja da sowieso überwiegend schon immer haben mit erhöhtem Beförderungsentgelt und so weiter. Nur unsere Gesellschaft ist immer noch so aufgestellt, haben wir im Zivilrecht auch, wenn jemand seine alte stattliche Versicherung nicht abgibt, was droht ihm? Knast. Ja, auch da soll er ins Gefängnis. Ja, also wir drohen permanent mit Gefängnis. Und da ist jetzt die Krux in der ganzen Systemgeschichte angelegt, wenn die Drohung immer nur als Drohung verwendet wird, am Ende aber nicht umgesetzt wird, dann ist es auch ein Papiertiger. Dann können wir uns die Drohung also auch sparen. Also ist das System insgesamt zu hinterfragen? Da gebe ich Ihnen recht von den Ansätzen her. Aber nicht erst bei den ganz, ganz schweren, die Gesellschaft nachhaltig beeinträchtigenden Verbrechen, sondern man muss früher irgendwo die Grenze ziehen. Aber die Bagatellkriminalität gehört aus meiner Sicht eigentlich nicht in den Knast.
Ich glaube auch, wenn ich mich so an mein Studium erinnere und einen Strafrechtsprof, den ich hatte, hat er mal gesagt, es gibt ja gar nicht so viele Straftatbestände. Es ist eigentlich die Ultima Ratio des Zusammenlebens, wo eine Gesellschaft sagt, also damit Zusammenleben funktioniert, muss man die Regeln einhalten. Und ich glaube, man darf auch nie vergessen, dass ja, jetzt weiß ich nicht, wie viel paar 90% in Deutschland nie Kontakt in ihrem Leben mit einem Strafrichter haben. 97% oder 98%. Also es ist ja schon so, dass sich der ganz, ganz, ganz große Teil an diese elementaren Regeln des Zusammenlebens auch hält. Von daher, ich würde Herrn Strewe recht geben, wer sich an diese elementaren Regeln nicht hält, da muss auch eine Sanktion folgen. Und jetzt, da wäre ich wieder eher nochmal bei Ihnen, ohne dass ich die Lösung habe, zu sagen, Sanktion ja, aber haben wir noch andere Sanktionsideen außer Freiheitsentzug? Da bin ich ja manchmal noch offen für neue Ideen. Die Justizminister haben versucht, es an zwei Beispielen mal deutlich gemacht. Auf der letzten Justizministerkonferenz das Problem diskutiert der illegalen Autorennen, die jetzt bei uns in Thüringen noch nicht so dramatisch, aber woanders stark zugenommen haben. Und es ist ein ganz entscheidender Ansatz, so sagen mir Kollegen, der Einzug der Autos nach so einem illegalen Autorennen. Als zumindest Sanktionsmöglichkeit. Da geht es nicht nur darum, den Tätern die Freiheit zu entziehen, sondern sofort die Autos weg. Also nichts trifft die Leute mehr, wie wenn man ihre über Monate hochgerüsteten Autos ihnen wegnimmt anschließend. Also man müssen vielleicht nochmal über andere Sanktionsideen nachdenken. Und das Zweite, da komme ich nochmal zu der Bagatellkriminalität. Ja, das ist wirklich ein Problem. Und ich weiß nicht, ob wir das übertragen können. Der Bremer Kollege hat mir jetzt gesagt, sie machen eins bei diesen Schwarzfahrten. Sie sagen, nach der so und so vielten Schwarzfahrt kriegst du ein Monatsticket und es wird dir aber von Hartz IV abgezogen. In der Regel ist es, also es sind sehr viele, die sind im Hartz IV-Bezug. Das ist kritisch, weil die Bremer riskieren, dass geklagt wird und das heißt dann die Grundsicherung, aber die machen es einfach. Sie sagen, wir machen das jetzt einfach mal, solange bis jemand klagt. Nach dem dritten Mal Schwarzfahren, wie gesagt, kriegst du zwangsweise dein Monatsticket und den entsprechenden Betrag von deinem Hartz-IV-Bezug abgezogen. Und noch hätte keiner geklagt an der Stelle. Aber das heißt nur, wir müssen uns manchmal vielleicht einfach auch bereit sein, Gedanken zu machen, die über das Bestehende hinausgehen und nicht einfach sagen, das haben wir jetzt und so ist es und alles Weitere sind Ideen, die darf man gar nicht mal laut denken. Und ich glaube, die zwei Beispiele sind Beispiele, dass wir wirklich über mehr in diesem Bereich nachdenken müssen, als nur die Sanktion Freiheitsentzug.
Also ich will das auch nur unterstützen, aber in einem Punkt bin ich auch der Meinung, dass es natürlich schon auch eine Abschreckungsfunktion noch hat. Wenn man sagt, der Großteil der Bevölkerung hält sich an Regelungen, dann hat das bei einigen sicherlich auch damit zu tun, dass sie wissen, was ihnen passieren würde, wenn sie erwischt werden. Und diese Abschreckung kann man nicht ganz beiseite schieben. Das habe ich auch so nicht verstanden. Aber die anderen Geschichten, Bagatellkriminalität anders zu bewerten, nach neuen Möglichkeiten zu suchen, wie man Einfluss nehmen kann auf bestimmte Straftaten, ist gar kein Thema. Aber man darf eben auch die Abschreckung nicht vergessen. Und gerade Strafvollzug hat nicht die gewünschte Zielstellung und oder erfüllt nicht die Erwartung, die wir oft dran hegen. Schauen wir nur mal in die USA. Todesstrafe gibt es noch und deshalb gibt es trotzdem weiter diese Straftaten. Das ist Quatsch anzunehmen. Aber nichtsdestotrotz hat auch Strafvollzug und die Drohung mit Freiheitsstrafe schon noch einen abschreckenden Charakter. Und den darf man nicht ganz unterschätzen. Aber wie gesagt, man muss wirklich vieles überlegen und vieles überdenken und hat sicherlich auch im Nachgang viele Möglichkeiten, eben über solche tatbezogenen Strafen mal nachzudenken. Aber ja, als Staatsanwalt und Richter warten wir ab, was der Gesetzgeber so tut. Wir können aber uns selber auch immer einbringen und auch dafür mit sorgen, dass unser Justizminister auch unsere Vorstellungen weiterträgt. Und ich bin auch gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Denn die Bevölkerung fragt sich auch immer mehr, auch in vielerlei Hinsicht, ob alles, was in Deutschland noch so Justiz tut, auch noch gerecht ist in allen Bereichen. Auch da tun sich vollkommen neue Fragen auf. Aber ich persönlich denke auch über vieles nach, aber mir fällt auch nicht zu allem der Lösung ein. Im Moment arbeite ich mit dem, was ich habe. Und da muss ich sagen, gerade das Jugendstrafrecht gibt einem sehr viel an die Hand, sehr viel mehr als beim Erwachsenenbereich. Aber wenn wir da nochmal auch zurückgehen, zum Beispiel Resozialisierung bei Leistungserschleichung, gibt es ja auch vom BGH klare Entscheidungen, die sagen, Leistungserschleicher sollte man eigentlich maximal mit einem Monat Freiheitsstrafe bestrafen, wenn nicht mehr verhängen. Müsste es schon einen erhöhten Begründungsaufwand geben pro einzelner Tat. In einem Monat resozialisiere ich auch niemanden. Bei Jugendlichen haben wir das, 6 Monate Jugendfreiheitsstrafe, da beginnt das. Da ist also schon ein ganz anderer Ansatz, der eben auch hier bei den Erwachsenen Strafcharakter hat. Bei den Jugendlichen geht es um Erziehung. Da braucht man auch schon mehr Zeit, da wird es auch schon mal so deutlich. Ja. Aber auch da müssen wir uns von manchen Dingen mal verabschieden und drüber nachdenken. Und ich lande halt immer wieder beim grundsätzlichen Problem Prävention, Prävention, Prävention und dort das Geld reingesteckt. Dann bräuchten wir solche Millionenobjekte wie JVAs immer weniger. Das wäre so die Traumvorstellung, glaube ich, die wir alle haben.
Perfektes Schlusswort.
Eins muss man auch sagen, keiner sperrt gern jemanden ein. Also das ist auch ein Trugschluss. Ich glaube, wenn man die Jungs fragt, die haben manchmal den Eindruck davon, weil es vorhin auch so kam, es macht keinen Spaß, jemanden an seiner Freiheit zu beschränken. Aber manchmal ist es für uns auch nur noch die einzige Möglichkeit, weil wir haben auch eine Schutzfunktion. Und das geht nicht nur bei Gewaltdelikten, sondern geht auch bei Eigentumsdelikten los. Wenn jeder Einzelne sich das vorstellt. Mein Auto wird aufgerissen durch irgendjemanden, der einen schlechten Tag hat und. Das muss man sich halt auch immer vorstellen. Aber wie gesagt, es gibt so viele Ansätze und Möglichkeiten, über bestimmte Dinge nachzudenken. Leistungserschleichung ist da auch mein Hauptproblem. Da sind die Einstellungen so verschieden. Aber wir gehen ja hauptsächlich auch von Strafen aus, die wirklich in die JVA führen. Und da könnte ich mir gerade bei Leistungserschleichung und Bagatellkriminalität vieles vorstellen, was sich da ändern könnte, um das zu entkrampfen, auch für alle Beteiligten.
Bleibt noch zu sagen, ja, ich schließe mich einfach jetzt, Frau Schwarz, nochmal den Schluss an. Die Mauern sind 6 Metern hoch, wir sperren die da rein, aber das Problem, was wir mit denen haben, das ist nicht weg. Wir müssen es nur nicht sehen für eine kurze Zeit. Und wenn Sie kurz überlegen, jedes Jahr treffen sich die Gutenberg-Schüler und das ist jetzt schon die 2. Generation, die danach kommt, die also nach diesem Massaker am Gutenberg-Gymnasium, die das da jedes Jahr abfeiern, gar keinen Bezug mehr dazu haben. Und Robert Steinhäuser würde, wenn er sich nicht selbst gerichtet hätte, 2017 entlassen werden und würde neben uns wohnen. Also wahrscheinlich ist auch hier der Ansatz, wir sollten sehen, dass wir gute Nachbarn produzieren und weniger Kriminalität. Vielen Dank an Thomas Galli, Uwe Strewe, Heike Schwarz und Dieter Lauinger und guten Heimweg. Okay.